Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Kolleginnen und Kollegen von der Spitex sagen, ja, das Medienrichten ist auch etwas, wo Patienten vielleicht am ehesten bereit sind, mal als erstes abzugeben. Und dass es vielleicht auch ein Eintrittsticket ist, für die Spitex einmal in Kontakt zu kommen. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Argument. Aber ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man so ein bisschen einen offenen Geist hat, weiss, was es alles gibt und sich dann auch überlegen kann, was ist die beste Lösung in dieser Situation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute zum Thema Dauerbrenner Medikation. Wir haben heute Carla Meyer-Masetti da dafür mit dabei. Sie ist Fachapothekerin für Spitalpharmazie, FPH und Assistenzprofessorin für klinische Pharmazie am Inselspital Bern. Herzlich willkommen, Carla.
Danke vielmals, grüezi miteinander und danke für die Einladung, Jennifer.
Jetzt das Thema Medikament, gerade in der Spitex, da kommt man irgendwie nicht an dir dran vorbei. Du hast da sehr viel gemacht. Möchtest du mal ein bisschen erzählen, wie so ein bisschen dein Weg ist, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, gerade im Bereich von der Spitex?
Ja, sehr gern. Ich habe ganz klassisch in Basel Pharmazie studiert und habe sehr schnell meine Liebe für die Spitalpharmazie entdeckt. Und eigentlich denke ich, würde so für den Rest von meinem Leben auch ausschließlich im Spital als Spitalapothekerin arbeiten. Und ich habe dann auch eben meine Weiterbildung gemacht mit der Spezialisierung und habe schon immer auch ein bisschen mit dem Doktorat geliebäugelt. Das hat aber nie geklappt. Und dann hat mein Mann sehr gerne ins Ausland. Wir sind dann 2 Jahre in San Francisco gewesen, wo ich mein PhD gemacht habe. Und dort habe ich natürlich als klinische Pharmazeutin nicht können mit Patientinnen und Patienten arbeiten, weil ich kein amerikanisches Diplom habe. Und habe dann gemerkt, dass mich das Thema Medikationssicherheit, sicherer Umgang mit Medikamenten, auch vor allem an Schnittstellen, sehr interessiert. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann die Chance gehabt, bei der Stiftung Patientensicherheit, wo ich jetzt ein Amt habe als Vizepräsidentin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten. Und dort bin ich das erste Mal eigentlich wirklich mit der Spitex in Kontakt gekommen, weil damals der Kantonsapotheker von Luzern zusammen mit den Qualitätsverantwortlichen von der Spitex Stadt Luzern zu uns kam und gesagt hat, also bei der Medikationssicherheit, bei der Spitex, da gibt es ein paar Themen, wo man sicher Verbesserungsbedarf hat. Und das hat mich dann sehr gepackt. Und dann habe ich während 14 Jahren dann mit der Spitex Stadt Luzern zusammengearbeitet. Zuerst haben wir alle halbe Jahre eine Masterarbeit gehabt in der Pharmazie. Nachher habe ich dort mein Postdoc sogar machen. Bin auch finanziell vom Spitex-Verband Luzern und von der Spitex Stadt Luzern unterstützt worden bei dieser Arbeit, was toll war. Ich hatte dann auch Kontakt gehabt mit dem Institut für Pflegewissenschaft in Basel zum ersten Mal und bin dann hängen geblieben, so ein bisschen als beratende Apothekerin in einer Festanstellung in einem kleinen Pensum zu Luzern. Und wegen meinem Arbeitspensum zu Bern kann ich das leider nicht mehr machen und ich vermisse die Spitex schon. Aber ich habe eine Gelegenheit, mal zu beraten oder auch noch Schulungen zu machen, Audits zu machen. Und das genieße ich immer sehr, weil ich finde, das Medimanagement bei der Spitex ist eine sehr grosse Herausforderung. Klientinnen und Klienten haben sehr viele Medikamente. Die Schweizer Daten sagen etwa 16 verschiedene Medi pro Tag hat eine Spitex-Klientin oder ein Spitex-Klient. Und weil halt Spitex auch so wahnsinnig viele Schnittstellen hat und am scharfen Ende dann bei den Patientinnen und Patienten ist und dann einfach muss können reagieren. Das finde ich sehr herausfordernd für die Leute bei der Spitex und sehr spannend für mich als Apothekerin.
Mhm. Ja, mega cool. Du hast ja auch mitgeholfen beim, wir haben das Positionspapier gemacht zum Medimanagement und du hast ja da auch uns das in dem Sinn reviewed und uns da noch Hinweise drauf geben. Wir können das ja gerne verlinken. Das ist auch für alle Spitex-Organisationen so ein bisschen zum Sagen, also plus auch für politische Gemeinden und sonst Gesundheitsfachpersonen, aber so ein bisschen, wie tut man in dem so in Spitex-Setting umgehen. Und eins, was mir gut geblieben ist, man sagt ja der Spitex ja immer Medikamentenmanagement. Und du hast dann gefunden, nein, es heisst Medikationsmanagement. Möchtest du das mal differenzieren, warum man dann Medikationsmanagement soll sagen?
Jetzt komme ich da ein bisschen spitzfindig über, gell? Aber eben, es ist ja bei den Medikamenten ist es ja so, dass wenn sie mal Marktzulassung haben, dann wissen wir natürlich schon einiges über ihre Sicherheit. Obwohl man klar muss sagen, dass die Studien natürlich nicht unbedingt bei den Patientinnen und Patienten gemacht werden, die wir in der Spitex sehen, eben die viel betagt sind, multimorbid, polypharmaziert, also mehrere Medien haben, sondern bei jungen, gesunden Männern. Und eben eigentlich geht es darum auch nicht nur ums Produkt, sondern es geht dann auch darum, eben, wie die in den Patientinnen funktionieren, wie wir als Fachpersonen mit dem Medikament umgehen und ganz viel hängt eben vom Medikationsprozess ab. Und darum finde ich, es ist nicht nur das Medikamentsprodukt, sondern es ist eigentlich auch viel mehr, wo ja die Spitex managt, nämlich die ganze Koordination rund um die Medikation. Und da finde ich, darf man also da ruhig ein bisschen grösser reden und sagen, es ist eben nicht nur das Medikamentenmanagement, sondern wirklich das Medikationsmanagement mit all diesen Leuten und Prozessen, die da involviert sind.
Also eigentlich macht das Medikationsmanagement mehr aus, so zusammengefasst, als Medi-Management allein, oder?
Es ist wieder ja, ganz das finde ich auch, genau. Gerade bei der Spitex, wo dann hier drei Scheiben ist, für all die Player, die irgendetwas mit dem Medikament zu tun haben, finde ich, ist es definitiv Medikationsmanagement, genau.
Mhm. Ich habe Begrifflichkeiten überall angepasst,
wenn ich da gestossen bin.
Ja, jetzt so ein bisschen Dauerbrenner, Medikationsmanagement. Wo siehst du so ein bisschen die grössten Herausforderungen, die sich da für die Spitex sich begegnet?
Ich glaube, es kommt natürlich eben sehr stark auf das Setting drauf an, wo man ist, weil Medikationssicherheit eben nicht nur vom Medikament, sondern auch von den Patienten, vom Umfeld beeinflusst wird. Aber jetzt gerade im Zusammenhang mit der Spitex finde ich wirklich eine grosse Herausforderung oder ein Hotspot, Kommunikation an Schnittstellen, weil eben häufig haben unsere mehrfach chronisch kranken Klientinnen und Klienten Hausarzt, eine Hausärztin und Spezialärztin und Spezialärzte, die gehen vielleicht aus dem Spital rein und raus. Und dass dort alle die Informationen zu denen fließen, die eigentlich die Informationen brauchen und dass die Kommunikation zu der Medikation zeitgerecht, komplett und korrekt ist, das ist für mich so eins der Hauptthemen. Und zusätzlich dann sicher auch die Tätigkeiten, die man natürlich je nach Organisation schwergewichtig drin ist. Ich denke immer noch, das Bereitstellen der Medikamente ist eine grosse Aufgabe der Spitex. Und wenn man dort zum Beispiel so ein bisschen das Critical Incident Reporting System schaut, ist natürlich klar, dort, wo man am meisten zu tun hat, gibt es vielleicht auch am meisten Herausforderungen oder mal einen Fehler. Also ich denke, das ist auch schwierig. Und gerade jetzt oder mit diesen Lieferengpässen, die Medi wechseln ständig, das finde ich nicht einfach.
Ja, da kommen wir schon so ein bisschen zum Thema Fehler. Wo im ganzen Prozess passieren dann die häufigsten Fehler, wenn man so im CIRSC anschauen geht?
Ja, es hat gerade dieses Jahr eine ganz spannende Publikation gegeben von der Weltgesundheitsorganisation, wo sie eben nicht nur geschaut haben, wo Fehler passieren, sondern wo vermeidbare Schäden durch Medikamente passiert. Also eben Fehler fühlen ja glücklicherweise oft gar nicht zu einer Schädigung. Lehren kann man trotzdem daraus. Und gleichzeitig interessieren mich natürlich vor allem die Fehler, die man vermeiden kann. Und dort gibt es so ein bisschen zwei Hotspots. Einen ist bei der Verschreibung. Und das ist natürlich eher auf der ärztlichen Seite. Und das andere ist dann bei der Verabreichung an Patienten. Das ist eigentlich am scharfen Ende dort, wo es die Patientinnen und Patienten wirklich betrifft. Das ist so global betrachtet im Prozess dort, wo man auch besonders genau hinschauen sollte, um Fehler zu vermeiden. Und ich denke eben bei der Spitex natürlich das Richten selber, wo sich sicher auch lohnt, gute Prozesse zu haben. Oder was nicht alle immer so gerne hören, wenn ich das sage, Jennifer, ob wir das wirklich in Zukunft noch selber machen oder ob wir das dann vielleicht irgendwann einmal auslagern. Genau.
Ich glaube, das ist immer und überall mal wieder ein Thema, aber es ist halt wirklich auch, sagen wir, eine Dienstleistung, die halt doch nicht zu unterschätzen ist, wie häufig dass man es macht, wie häufig man den Nachmittag der Mitarbeitenden damit ausfüllen kann. Sonst müsste man immer noch so irgendwie geteilte Dienste haben, wenn man dann den Nachmittag nicht füllen kann, anhand der Einsätze. Aber ja, das ist sicher etwas, wo man muss diskutieren hinsichtlich Fachkräftemangel, ob das wirklich Kernkompetenz ist von der Spitex.
Ja, wenn ich so an meine rein die pharmazeutische Perspektive genützt habe, ich halt damit denke, ja, also spannend ist es jetzt nicht wirklich, die Tabletten abzuspitzen. Und eben, es gibt viele Fehler, die eine Maschine eigentlich besser kommt. Aber eben in der Diskussion dann auch mit den Kolleginnen, die am Positionspapier mitgemacht hat, habe ich dann schon auch gelernt, dass es mehr Dimensionen hat. Eben zum Beispiel auch bei der Spitex Stadt Luzern. haben wir immer daheim gerichtet bei den Klientinnen und Klienten. Und vielen von den Pflegeexpertinnen in diesem Gremium ist es sehr wichtig gewesen, dass man natürlich die Selbstständigkeit der Klientinnen und Klienten erhalten tut. Und wenn man das alles auslagert, ist klar, dann nimmt man das auch weg. Und ich glaube, es ist wie einfach eine Frage, dass man es vielleicht, ich finde es wichtig, dass man weiss, dass es etwas ist, wo man zum Beispiel die Hilfe der Apothekerinnen und Apotheker könnte in Anspruch nehmen, aber dass man vielleicht von Organisation zu Organisation oder auch von Patientin zu Patient muss entscheiden, was ist jetzt der passende Prozess. Und das ist ja das, was eigentlich die interprofessionelle Zusammenarbeit ausmacht, dass man nicht einfach sagt, es muss X oder Y sein, sondern dass man sich wirklich gemeinsam überlegt, was ist unter Anbetracht von all diesen wichtigen Einflussfaktoren das, was am Schluss zu der Qualität beiträgt und auch für die Organisation und Patienten schlussendlich stimmt. Also da habe ich auch ein bisschen lernen, dass es nicht einfach schwarz-weiß ist. Genau.
Du hast ja auch erzählt, eben jetzt gerade von den Maschinen, die weniger Fehler macht. Es gibt ja zum Beispiel das Verblisterte, also die ganze Blistermedikation. Was sind denn da deine Erfahrungen so hinsichtlich von der Spitex? Ist das wirklich etwas, wo kommt, wo nicht kommt, wo gern kommt, wo weniger gern kommt, wo auch Fehler hat und wenn wo?
Ich persönlich bin überzeugt, dass es einen grossen Vorteil haben kann, wenn man verblistert. Weil eben, man hat natürlich eine Apothekerin oder Apotheker, die Therapie validiert, bevor die auf die Maschine geschickt wird. Die Maschinen haben so visuelle Kontrollfunktionen, dass es wirklich praktisch keine Fehler mehr hat. Aber es gibt halt auch einige Hindernisse in der Implementierung. Also, das eine, dem sage ich, haben wir die Verschreibungshygiene, dass die Ärzte sich bewusst sind, dass sie eben nicht jeden Tag können gut Medikation ändern, weil das in der Regel für eine Woche oder für zwei verblistert ist. Also eigentlich muss dann die Arzt, Ärztin, Apotheke gut sein, weil ich finde, wenn die Spitex das einmal auslagert, das gehören vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen in der Apotheke nicht so gerne, aber dann finde ich nicht, dass es der Spitex ihre Aufgabe ist, zum Beispiel diesen Verordnung oder Rezept nachzurennen. Das ist mal das eine. Aber man hat vielleicht ein bisschen weniger Flexibilität, wenn man immer für eine Woche richtet, obwohl das oft auch sehr gut vertretbar ist, dass man eine Therapie nicht sofort anpasst. Das andere ist Bezahlung, wo kann ein Hindernis sein, wenn Spitex noch andere Dienstleistungen bringt, Verabreichungs- und Adherenzunterstützung, dass es dann Probleme gibt für die Apotheke, dass die Leistung vom Richter gezahlt wird. Und dann haben wir natürlich sehr viele Kantone auch, wo es Selbstdispensation gibt. Das heisst, wo die Apotheken gar nicht unbedingt in die Abgabe der Medikamente eingebunden sind. Umgekehrt gibt es auch immer wieder Rückweisungen, dass die Krankenkassen nicht zahlen wollen, wenn es Richter zu viel Zeit in Anspruch nimmt von der Spitex. Also ich denke auch dort, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, das Verblister oder das Dispenserrecht ist für alle Klientinnen und Klienten geeignet, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Klientinnen und Klienten gibt, die von dem profitieren und vielleicht auch Organisationen, wo, wenn man den Prozess anpasst, wo es eine Erleichterung geben kann. Das heisst aber nicht, dass es flächendeckend sein muss, aber bezüglich der Sicherheit, eben Therapievalidierung, weniger Fehler beim Richten, Abklärungen auf der Schiene Apotheker, Arzt, die sehe ich viel Vorteil. Umgekehrt muss natürlich dann auch die Information, wenn es eine Therapieanpassung gibt, von der Apotheke oder vom Arzt wieder zu der Spitex fliessen. Also, es gibt ganz viele Sachen, die man berücksichtigen muss, aber ich glaube, man sollte es einfach so ein bisschen im Auge behalten, ob das vielleicht eine Lösung sein könnte für gewisse Situationen.
Ja, man muss sich ja wie bewusst sein, dass es das gibt, damit man auch in denen, weil der Kunde selber oder die Kundin weiss es ja nicht unbedingt, dass man es auch dort kann, in dem Sinne, man findet mal, sie möchte nicht unbedingt, dass die Spitex vorbeikommt, sie möchte das selber handeln, das wäre auch noch in dem Sinne eine Lösung.
Umgekehrt verstehe ich auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen von der Spitex sagen, ja, das Medirichten ist auch etwas, wo Patienten vielleicht am ehesten bereit sind, mal als erstes abzugeben und dass es vielleicht auch ein Eintrittsticket ist für die Spitex, einmal in Kontakt zu kommen. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Argument. Aber ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man so ein bisschen einen offenen Geist hat, weiss, was es alles gibt und sich dann auch überlegen kann, was ist die beste Lösung in dieser Situation.
Und ich nehme an, Fehler werden dort ja wahrscheinlich dann eher passieren bei der Einnahme. Also wenn man das Beutelchen nicht richtig öffnet oder so und ein paar Tabletten am Boden geht oder Tropfen oder so, dann noch separat.
Ja, geändert werden und die Kommunikationsschiene nicht funktioniert. Genau, klar, es gibt dann auch wieder Hilfsmittel, eben mit Apps oder so. Oder es gibt auch eine Firma, wo ich schon halt öffne, ein bisschen reinschauen und beraten, die eine Maschine entwickelt, die den Patienten bei der Einnahme unterstützt. Aber eben, es gibt so viele Teilprozessschritte, die man muss überlegen muss, was funktioniert und was funktioniert nicht, dass ich es halt auch sehr spannend finde, eben wenn die Pflege von der Spitex dort daheim ist, sieht, wie der Patient funktioniert und dann auch kann beraten, was ist jetzt für diese Situation und diese Person eine gute Lösung. Genau.
Und wie siehst du so, wie erlebt dann also die Kunden oder auch so die Angehörigen den ganzen Medikationsprozess? Du hast ja da dazu auch Forschung gemacht, habe ich gesehen.
Ja, das ist ganz spannend gewesen. Dort haben wir im Rahmen von einer Masterarbeit in der Pflegewissenschaft am INSS Basel mit der Franziska Zuniga eine Arbeit gemacht, wo wir Spitex-Klientinnen und Klienten und Angehörige dürfen befragen, wie sie den Mediprozess erleben. Und ich habe bei uns immer das Gefühl gehabt, er hat wahnsinnig viele Schritte, oder? Von der Verordnung mit all den Abklärungen, Dokumentation, bis man den Medi hat und die beim Klientenheim wirklich können verabreicht werden. Und wir haben dann wie gemerkt, dass eigentlich unsere Kunden ganz wenig von dem mitbekommen. Und das ist natürlich einerseits super, das heisst, die Spitex macht einen grossartigen Job in der Koordination und federt das alles ab. Aber andererseits hat es mich auch ein bisschen frustriert, denn ich denke da, wir machen so einen guten Job, dass die Leute nicht einmal merken, was da alles dahinter ist, dass eben die Koordination und Kommunikation funktioniert. Aber ich denke, für die Spitex ist das sehr ein guter Leistungsausweis, oder? Dass sie wirklich das aktiv managen und dort das sehr entlastet, das System.
Und wie siehst du so ein bisschen als Spitex-Organisation? Da sehe ich immer noch viele, die dann auch Medikamente, sagen wir, bei denen, die selber dispensieren, gehen abholen in den Ärztepraxen, ganze Nachmittagstouren machen, wo alle Hausärzte abgeklappert werden und dann die Medi zu den Kunden abgeliefert werden. Wie siehst du das? Ist das Aufgabe von der Spitex oder müsste nicht besser irgendwie eine Lieferung durch die Apotheke oder durch den Hausarzt selber künftig passieren?
Ja, jetzt könnte ich im Fall stundenlang über das Thema lamentieren. Du bist selber schuld. Das ist jetzt so ein bisschen ein Pandoras-Box. Nein, ich habe sehr dezidierte Meinung zu dem Thema, wo nicht alle immer so toll finden, aber ich sage es jetzt trotzdem, wenn du fragst. Ich bin wirklich dagegen, dass die Spitex das macht. Ich verstehe, dass man es macht, weil es natürlich eben für alle sehr mühsam ist, wenn die Medikamente zum Zeitpunkt vom Spitex-Besuch nicht dort sind, wo sie müssten sein. Wir haben das auch in Studien gesehen, dass zum Beispiel nach Spitalaustritt 20% der Patientinnen und Patienten die Medikamente nicht haben, wenn die Spitex vorbeikommt. Und das hat dann zum Beispiel 25 Telefonanrufe gebraucht und nächtliche Velotouren ins Spital und so. Das ist natürlich unmöglich. Aber grundsätzlich ist es so, dass ja die Spitex so Leistungen eigentlich nicht verrechnen kann und verdienen die Spitex-Organisationen an den Medikamenten auch nicht. Also das sind die Hausarztpraxen, das sind die Apotheken, die an dem verdienen. Und ich denke, dort muss man gemeinsam eine Lösung finden, dass die Medikamente zum richtigen Zeitpunkt dort sind, wo sie sein müssen. Ich kenne Spitex-Organisationen, die das verrechnen in den Klientinnen und Klienten. Das ist natürlich auch eine Variante. Ist zum Teil natürlich dann auch eine finanzielle Belastung für Kunden. Nicht alle haben jemanden, der Medikamente für sie besorgen könnte. Umgekehrt sehe ich natürlich auch ein bisschen das Dilemma zum Beispiel von der öffentlichen Apotheke. Dort, wo ich gearbeitet habe, ist das so ein bisschen so gelaufen. Dann hat ich in die Apotheke angerufen und habe gesagt, hallo Jennifer, Frau Müller braucht wieder eine Schachtel Davalgan, dann schwätzt man noch ein bisschen und hängt wieder auf und 5 Minuten später kommt das nächste Telefon. Und das ist natürlich für alle Seiten nicht so effizient. Und ich glaube, man kann den Prozess für alle gut gestalten, dass es effizient funktioniert, vielleicht mit Bestellformular, mit Online-Bestellung über Tablet. Spitex ist so hervorragend informatisiert, da gibt es sicher Möglichkeiten, dass man das ein bisschen streamlinen kann für alle. Was aus meiner Sicht ein sehr grosses Hindernis ist und was man unbedingt muss regeln, ist, dass in ganz vielen Kantonen Spitex-Organisationen nicht zwischenlagern dürfen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist zum Beispiel im Kanton Basel-Land, ist wirklich im Heilmittelgesetz ein Absatz, dass man für eine gewisse Zeit auf Zwischenlager, ich glaube, es sind 48 Stunden, ich könnte jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, das heisst, es gibt der Spitex die Möglichkeit, dass zum Beispiel eine Praxis oder eine Apotheke zu ihnen an Standort liefern kann und sie es dann von dort weiternehmen können. Weil, sind wir ehrlich, noch liegt das Zeug sowieso daheim im Küchenkästchen oder im Badzimmer. Also, das sind dann keine kontrollierte Bedingungen. Und ich glaube, der Bedarf steigt wirklich massiv, weil wir so viele Klientinnen und Klienten haben, die dement sind, die nicht mobil sind. Also wenn das jemand heimbringt und läutet und die machen die Türen nicht auf oder sie nehmen es entgegen und wissen nachher nicht mehr, wo es ist, das ist ein Riesenproblem. Also ich glaube, Bestellung und Lieferung muss man regeln. Und zwar so, dass die Spitex sich darauf verlassen kann, dass die Medikamente dann dort sind, wo sie sie brauchen. Aber wenn man dann wie im Kanton Luzern für jeden Standort eine Bewilligung braucht, die 500 Franken kostet, klimakontrollierte Umgebung und eine Apothekerin oder einen Apotheker, der die Aufsicht hat, dann wird das sehr aufwendig für eine Lagerung von 2 Tagen, die nachher sowieso daheim stattfindet. Und das stört mich, Jennifer. Und dort finde ich, wenn man diese Bedingungen würde schaffen würde, dann wäre es für die Spitex auch einfacher zu sagen, bringen die Sachen zu uns. Ich weiss dann, dass ich es habe. Ich kann es weitergeben, dann, wenn ich es brauche oder mitnehmen auf einen Einsatz. Und dann geht das bestens. Aber ich glaube, dort würde ich mir eine einheitliche Regelung wünschen. Jetzt ist es einfach chaotisch.
Ja, jetzt ist es ein bisschen Kantönli-Geist in dem Sinne. Ja, früher habe ich auch erlebt, dass man alle Medikamente gerichtet hat im Stützpunkt. Und nachher hat es wie geheißen, nein, man darf nicht mehr am Stützpunkt richten, man muss alles nach Hause verlagern, das ist ja auch nicht immer unbedingt einfach und auch möglich, je nach Wohnumgebung, dass man wirklich in Ruhe oder überhaupt wirklich im Sitzen irgendwo mit einem Tisch kann die Medikamente richten.
Ja, und Hygiene und Licht und all die Sachen, oder? Jetzt zum Beispiel im Kanton Luzern haben wir noch müssen eine Doppelkontrolle machen von den gerichteten Medikamenten. Da musste noch jemand ein zweites Mal müssen vorbeikommen. Ist natürlich auch sehr aufwendig. Also ich glaube, es wäre einfach gut, wir könnten wirklich national darüber nachdenken, was erhöht wirklich die Sicherheit von unseren Klientinnen und Klienten und was macht einfach das Leben von der Spitex kompliziert und teuer. Und wir haben das ja eine Masterarbeit gemacht zu dem Thema und planen auch dort noch ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Es ist halt dann immer das Risiko, dass dann die strengeren Vorschriften kommen. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es auch sehr schwierig, diese Linie zu finden. Und eben, also Grundsatzaussage, ich finde nicht, dass es die Aufgabe ist, von der Spitex diesen Medikamenten nachzurennen, aber umgekehrt, finde ich, sollten wir Bedingungen schaffen, wenn sie schon bereit sind, sicherzustellen, dass die Versorgung klappt, dass sie das auch möglichst einfach und gut machen können.
Und weißt du bezüglich der 4-Augen-Kontrolle, wie da die Wirksamkeit ist, wenn man die macht? Weil die ist ja grundlegend, machen die ja alle, ist aber ja eigentlich auch in den KLV-Leistungen nicht so eigentlich mit drin zum Abrechnen.
Ja, das finde ich ganz ein schwieriges Thema. Also von der Logik her würde man ja denken, natürlich muss das etwas bringen. 4 Augen sehen mehr als 2. Die Stiftung für Patientensicherheit hat aber vor ein paar Jahren Studien zu dem gemacht, hat auch die Literatur angeschaut und bei ihnen war eigentlich die Empfehlung, dass man risikobasiert eine Doppelkontrolle macht. Und wo es natürlich schon ein Stück weit Sinn macht bei der Spitex, oder wenn du für eine Woche richtest, wenn du einen Fehler machst, ist der Fehler natürlich jeden Tag im Dispenser. Und das sehe ich schon ein. Aber ob es wirklich immer braucht, es ist einfach eben ein riesiger Aufwand. Und bei der Stiftung ist auch diskutiert worden in diesen Fokusgruppen und Auswertungen, ob ich weniger genau arbeite, wenn ich weiss, dass du, Jennifer, nachher noch kontrollieren kannst. Und das ist zum Beispiel ein Argument, das man nicht total hätte aushebeln können. Und eben, wenn natürlich losrichten, professionell und das Auslager ist, dann hast du all die Doppelkontrollen automatisch. Das ist sicher ein Vorteil. Wenn man selber richtet, sind eben die Anforderungen sehr unterschiedlich. Und die Frage ist natürlich eben, wenn man daheim richtet, wie viel Mal kannst du daneben längen, wenn man pro Klient ein Kistchen hat und es hat nicht 10 verschiedene Dosierungen. Dort sehe ich dann zum Teil in der Gefahr bei der Übermittlung der Verordnung. Schaut man wirklich bei der aktuellsten Verordnung, ist die Mediliste nachgeführt. Also es gibt noch ganz andere Sachen, die man auch diskutieren müsste. Aber eben jetzt zum Beispiel zu Luzern ist einfach die Anforderung vom Kantonsapotheker, dass man die Doppelkontrolle macht. Und es ist auch so, im Ziers, wir finden Fehler bei dem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussion zu dem, weil die Datenlage nicht so eindeutig ist, auch immer wieder mal wird aufkommen.
Ja, sehr spannend.
Tut mir leid, es ist jetzt nicht so ja oder nein, gell?
Ich verstehe es. Es ist auch, ja, also, es wird gemacht in der Regel. Und ich denke, es ist auch eine gute Sache, dass man es macht. Aber natürlich eben, es hat die Aufwand. Also, ich bin da voll deiner Meinung. Ich würde jetzt auch nicht sagen, man soll es nicht mehr machen, weil ich glaube, da ist auch das Risiko, eben, wie du sagst, dass man dann einfach 7 Fehler hat mal für die ganze Woche auch nicht unbedingt zielführend. Und wir haben definitiv noch andere Themen. Ich meine, ich habe so viele Medikamentenlisten bekommen von Hausärzten mit handschriftlichen, weißt, Ergänzungen und irgendwas. Und dann hat jeder Hausarzt noch eine andere Liste. Und das wieder eben mit Beträgen, wie viele Fälle da wieder passieren können. Weil einfach die Listen dann auch nicht sauber sind. Weil wir auch noch nicht so weit sind, dass wir einfach können, hey, wir kriegen eine Verordnung und die tut es automatisch im System also integrieren und einfach übersetzen, ohne dass man es manuell abdeckeln muss. Ja. Das ist einfach ein riesen Aufwand.
Und dort haben wir auch so viele Diskussionen gehabt. So Luzern ist zum Beispiel so gewesen. Aber ich weiss nicht, ob das immer noch so ist. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Aber wir haben dann weiter Regeln gehabt, wenn uns Ärztinnen und Ärzte eine komplette Medikamentenliste übermitteln, dann schicken wir sie ihnen nicht nochmal zurück zum Kontrollieren, wenn wir es übertragen haben. Wenn sie Einzelverordnungen schicken, zum Beispiel einfach in Form von einer E-Mail, bitte, da fällt ganz so viel, und man dann nicht recht weiss, ja, ist jetzt das einfach zusätzlich oder sollte das etwas anderes ersetzen, dann haben wir sie wie ein bisschen bestraft und haben dann die Liste nochmal zurückgeschickt und haben sie die komplett müssen unterschreiben. Gell? Der Nachteil ist einfach, du siehst dafür nicht direkt, was geändert hat. Wenn sie eine ganze Liste schickt, du musst dann wirklich jede Ziele durchgehen und schauen, hat sich etwas geändert. Ich würde mir den eMedi-Plan wünschen, dass man ihn einscannen kann, egal welche Software das man hat. Dort ist vielleicht einfach ein Nachteil, dass es dann wahrscheinlich das einfach wird überschreiben. Und was wir natürlich am liebsten hätten, wäre, wenn es dann wie würde aufpoppen und sagen, wollt ihr wirklich davon an 500 oder davon an 1000 Milligramm ersetzen. Aber das ist dann natürlich eine hohe Schule. Und dort werden wir nicht alles bekommen, aber ich finde auch, wenn wir endlich nicht mehr müsste abschreiben, wenn man immer einheitliche Version hat, wie das aussieht. Das heisst, auch die Ärzte könnten den eMedi-Plan ausdrucken. Das wäre so ein bisschen auf meiner Weihnachtswunschliste. Ja.
Ich würde sagen, in meiner Zukunftswunschliste wäre auch noch, dass man direkt verbunden ist im System mit der Hausarztpraxis und wenn eine neue Verordnung rein tut, dass es automatisch bei der Spitex schon aufploppt, ohne dass man noch separat muss ein Mail schicken oder einen Fax oder wie auch immer, sondern dass es direkt reinkommt. Man kann es gegen bestätigen, dass man es umsetzt.
Ja. Siehst, ich bin ein bisschen bescheidener. Ich würde nur schon das elektronische Patientendossier nehmen, das nationale. Auch wenn ich dann wieder mein E-Mail-Postfach voll habe mit Protestmail und das sind PDFs, denke ich. Aber gell, eben, dass du wenigstens eine Diagnoseliste, ein paar Laborwerte, einen Spitalaustrittsbericht und eine Mediliste hast. Eben, also, Wunschszenario so wie du, aber ich nehme es auch schon etwas weniger, wenn ich wenigstens etwas bekomme. Genau.
Möglich wäre es ja. Weißt, ich habe das schon gesehen im Ausland, dass es das gibt. Dass man kann bei No-Shows in der Praxis kann schauen kann, ah, ist der Kunde jetzt gerade im Spital, ah, ich kann gerade schauen und dort und ah, hat er das Betäubungsmittel schon irgendwo sonst schon mal bezogen, dass man auch es gibt Systeme, die kommunizieren. Wir sind in der Schweiz einfach noch nicht so weit mit unseren Schnittstellen.
Ich habe natürlich auch noch ein bisschen die Spitalperspektive. Bei uns auf der inneren Medizin treten halt auch sehr viele in die Nacht und am Wochenende. Und dort habe ich dann manchmal Glück. Und du hast einen Spitex-Klient und dann kannst du bei der Spitex anrufen, der oft 24 Stunden erreichbar ist und kriegst eine Mediliste. Aber eben, du musst immer jemanden finden. Und wenn man das einfach könnte abrufen, dann gibt es natürlich auch viel weniger Diskrepanzen, Spitaleintritt und Austritt, wenn sie wieder zu der Spitex zurückkommen, wenn man einfach die Kommunikation wirklich konsequent hat. Und umgekehrt, gell, finde ich auch, dass wir vielleicht als Gesundheitsfachpersonen nicht so einen guten Job machen, unseren Patientinnen und Patienten das Vertrauen einzuflössen, die Daten mit uns zu teilen. Weil jetzt haben sie wie mehr Angst, dass wir zu viel wissen, als dass wir zu wenig wissen. Und wenn wir jetzt miteinander reden, ist klar, oder? Wir wissen zu wenig. Und das ist eigentlich das, was uns beschäftigt.
Jetzt hast du, also das ist sicher ja etwas auch, eben, wo so ein bisschen die interprofessionelle Zusammenarbeit ein bisschen stört oder verhindert. Aber wie erlebst du sonst so ein bisschen die Zusammenarbeit in Bezug aufs Medikationsmanagement?
Ganz unterschiedlich. Ich glaube, es gibt eben, einerseits ist einfach das Problem, dass wir sehr stark in Silo unterwegs sind. Auch viele Leute, die bei uns im Spital arbeiten, die haben zum Beispiel keine Ahnung, was die Spitex braucht. Und dann, wenn Patienten wieder ins heimische Umfeld zurückschickst, dann kommt einfach der Hausarzt oder die Hausärztin kriegt die Austrittsinformationen. Die Spitex, Heim, die Reha, die Apotheke, die kriegen nichts. Und ich glaube, das ist einfach auch dem geschuldet, dass wir sehr wenig voneinander wissen. wie schaffen wir, was sind unsere Bedürfnisse, und darum schaffe ich auch so gerne in verschiedenen Settings, weil ich finde, das hilft einem auch ganz fest daran zu denken, was passiert nachher. Aber unsere Strukturen, auch die finanziellen, sind natürlich nicht für das gemacht. Und ich glaube, ganz viele im Gesundheitswesen wollen ja einfach für Patienten etwas machen und haben sicher nichts dagegen, interprofessionell zu arbeiten. Aber man muss das wie ein bisschen fördern, dass wir mehr voneinander wissen. Und zum Beispiel die Ausbildung zu Bern, ich bin im Masterstudium Pharmazie involviert, versuchen wir ganz fest den Studenten die Möglichkeit zu geben, mit anderen Gesundheitsberufen in der Ausbildung Kontakt zu haben, verschiedene Dozenten zu haben. Eine Kollegin von mir am Berner Institut für Hausarztmedizin hat ein Projekt ins Leben gerufen, dass Medizinstudierende in die öffentliche Apotheke gehen und Pharmaziestudierende mal in eine Hausarztpraxis. Luzern schickt Medizinstudierende zu der Spitex, ins Hospiz, in die öffentliche Apotheke. Ich glaube, das würde wirklich helfen. Und gell, ich habe immer noch das Gefühl, ich muss viel lernen, eben von der Spitex. Es gibt immer wieder Sachen, die ich falsch verstehe oder nicht verstanden habe, was Bedürfnisse sind. Und wenn man nicht miteinander zu tun hat, dann begreift man das wahrscheinlich einfach nicht.
Mhm. Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Woher soll man es wissen, wenn man es nicht als das geschafft hat oder in diesem Bereich? Da hat man nur eine beschränkte Vorstellung, was könnten die jetzt brauchen und wie brauchen sie das? Und das heisst nicht, dass sie es, sagen wir jetzt, in der Apotheke A ist wieder anders, als es wieder in der Apotheke B dann bräuchte, oder der Hausarzt C, der bräuchte es nochmal dann das Gleiche wiederum ein bisschen anders. Das ist ja dann auch nochmal sehr unterschiedlich.
Ja, wir haben mal ein Projekt gehabt, wo wir eben ein bisschen den Spitalaustritt angeschaut haben, und das ist zum Beispiel vom einen Spital, haben wir einfach nie einen Austrittsbericht gekriegt. Und ein Grund war, dass die keine Assistenzärzte haben, die provisorische Austrittsberichte machen, oder? Die kriegt auch die Spitex keinen. Und da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass sie sehr viele Informationen in Papierform den Patienten mitgeben. Also das heisst, wenn ich dann als Spitex-Mitarbeitende dort auftauche, kann ich ja sagen, kann ich mal in ihrem Köfferli schauen, ob sie etwas gekriegt haben. Und wir haben dann auch miteinander abgemacht, dass die Spitex bei Fragen zur Medikation immer in der Spitalapotheke anrufen. Und ich glaube, wenn man sich zusammen an den Tisch setzt und schaut, wie sind die Prozesse, wie könnte man es besser machen, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten zur Optimierung. Also dort ist das Glas für mich dann ein bisschen halb voll, auch wenn ich manchmal frustriert bin. Ja.
Und jetzt so ein bisschen zurück zum Richten in der Spitex. Was sind denn aktuell so ein bisschen die Empfehlungen, die du findest, weil so ein bisschen Best Practice? Also es geht mir so ein bisschen mehr darum, hygienetechnisch ausblistern, nicht ausblistern. Was ist so, was, wo siehst du, was ist am besten?
Ich glaube, also eben, dass man sich einen Arbeitsort schafft, der übersichtlich ist und wo man gut richten kann, das finde ich ganz wichtig. Dass man halt auch beim Klienten heimschaut, wo habe ich vielleicht eine genug grosse Fläche. Was mich häufig stört, ist das Material, das verwendet wird. Es gibt sehr kleine Medikamentendispenser. Ich sage jetzt nicht eine Marke oder so, aber wahrscheinlich haben dann alle gerade ein Bild vor Augen, wo Kunden sehr gerne haben, weil sie halt eben nicht viel Platz brauchen. Aber wenn wir uns überlegen, dass Spitex-Klienten im Schnitt 16 Medi haben pro Tag und man möchte im Blister richten, dass man gut kontrollieren kann, dann ist das einfach nicht wirklich gäbig. Also, dass man sich vielleicht auch überlegt, welche Grösse muss ich haben und vielleicht auch noch ganz grosse Optionen anbietet, wie wir es im Spital haben. Und dann mache ich mir halt wirklich den Mediplan parat. Ich tue alle Schächten parat legen und arbeite dann zum Beispiel von rechts nach links. Das heisst, wenn immer ich unterbrochen werde, weiss ich, wo ich bin. Ich finde es gut, wenn man im Blister richtet, wenn man nachher eine Doppelkontrolle macht, weil man dann einfach besser kontrollieren kann, auch wenn nicht alle Blister super sind. Und ich finde das Ausblistern legitim, weil es halt auch einfach für Klientinnen und Klienten viel einfacher macht. Und wir haben auch Fälle, wo man halt Tröpfchen vorrichtet, wo man eben Flüssigkeiten bereitstellt oder Sachen aus der Verpackung nimmt auf dem Nachttischli. Ich glaube, dort muss man auch ein bisschen Kompromisse machen, einfach, dass Patientinnen und Patienten schlussendlich zu ihren Medikamenten kommen. Aber ich glaube, dass man so wie einen Prozess definiert, einerseits auf Organisationsebene, weil es meistens nicht 10 Arten gibt, etwas gut zu machen. Aber wie kommen Verordnungen rein, wie werden die übertragen, wer kontrolliert, wie werden die Medi bestellt, wie richten wir sie nachher daheim, und jeder hat vielleicht noch so ein bisschen seine eigenen Tweaks, dass man einfach wie ein System hat und an dem festhaltet. Und das finde ich eigentlich wichtig. Dass man wie Qualität eigentlich in den Prozess reinbaut und nicht einfach nachher hinten schauen, stimmt's. Und ich glaube, gerade beim Richten wird man halt schon viel unterbrochen daheim, oder? Ja, Es ist auch der soziale Aspekt, der wichtig ist beim Spitex-Besuch, aber dass man wie einfach probiert, sich ein Umfeld zu schaffen, dass man mit gutem Gefühl rausgeht und denkt, ja, ich glaube, ich habe das so optimal, wie es unter diesen Umständen möglich ist, gemacht.
Ja, da kann man nicht wie im Spital, wo es ja so Projekte gegeben hat mit Warnwesten, die man anhat, oder Pamir Streifen am Boden, genau. Unterbrechungen ja. reduzieren, das geht dann im häuslichen Setting eher.
Nein, das ist klar, genau.
Wo siehst du so die grössten Hebel, wo man könnte so die ganze Medikationssicherheit verbessern könnte? Du hast sicher schon einen Teil dazu gesagt, vielleicht gibt es
ja, also ich glaube, für mich ist es wirklich Kommunikation und Koordination. Also, dass man wirklich auch, eben, ich glaube, gerade bei der Koordination kommt einfach der Spitex eine wahnsinnig wichtige Rolle zu. Und ich finde, sie sollten auch die Möglichkeit haben, dort die Leistungen selber zu definieren. Dass sie am besten wissen, was Klientinnen und Klienten brauchen. Was ich mir auch würde wünschen, dass wir mehr Leistungen können verrechnen können, eben für interprofessionelle Zusammenarbeit. Eben die Ärzte können so ein bisschen etwas in Abwesenheit vom Patienten. Ihr könnt vielleicht auch ein bisschen etwas verrechnen. Die Apothekerinnen und Apotheker können das gar nicht. Und das sind grosse Hindernisse in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, für mich ist es eben die Prozessoptimierung und Koordination, die wir können machen an Schnittstellen, die so wichtig wären bei dieser Patientengruppe. Und dort habe ich schon Hoffnung, dass man dort sieht, dass wenn man in Qualität investiert und dort auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dass man das dann hinten raus wieder einspart. Und im Moment ist irgendwie, entsteht schon ein bisschen das Gefühl, dass Qualität im Gesundheitswesen nichts kosten darf. Und das finde ich ja, sehr enttäuschend.
Ja, ist auch kurzfristig gedacht, oder? Weil wenn dann nachher Fehler passieren und dann hat das auch nachher viel mehr Kosten zur Folge. Oder es gibt eben auch Studien, die sagen, es nicht einnehmen oder es nicht adherent sein in der Medikationstherapie verursacht sehr, sehr viele Kosten im Gesundheitswesen.
Ja, und wenn man denkt, dass über 50% der chronisch kranken Patienten zum Teil nicht adherent sind. Und dort leistet die Spitex einen grossen Beitrag. Aber ich glaube, auch wenn jede einzelne Organisation sich all diesen Sachen bewusst ist, die Schnittstellen kann man ja auch gleich nur gemeinsam verbessern. Und ich glaube, das ist schlussendlich entscheidend. Klar, eben, man sollte jeder Organisation Prozesse optimieren und sich überlegen, wie man das besser machen kann. Aber schlussendlich brauchen wir einfach einander, um wirklich besser zusammenzuarbeiten.
Und so vielleicht noch so abschliessend, was wünschst du dir so ein bisschen für die Zukunft von der Spitex in dem ganzen Bereich, wo wir jetzt geschwätzt haben?
Ja, also eben, gell, ist jetzt natürlich auch ein kleiner egoistischer, berufspolitisch motivierter Wunsch, aber ich glaube schon, dass auch die Apothekerinnen und Apotheker gute Ansprechpartnerinnen und Partner könnten sein für die Spitex. Weil wir haben in der öffentlichen Apotheke sehr lange Öffnungszeiten, wir haben sehr ein breites Wissen zum Medikament und ich würde mir wünschen, dass es dort mehr Zusammenarbeit gibt, weil es einerseits für uns sehr interessant ist. Ich arbeite sehr gerne mit der Pflege zusammen, ich finde das sehr bereichernd, es ist sehr abwechslungsreich, aber man muss häufig auch vielleicht ein bisschen improvisieren, dass es daheim funktioniert oder gemeinsam Ideen entwickeln und umgekehrt glaube ich auch, dass eben, weil ihr so an der Front sind bei der Spitex, dass es dort auch gute Unterstützung gibt von den Apothekerinnen und Apotheker. Dass man eben vielleicht auch gemeinsam mit den Ärzteschaften mal da rund Tisch sitzen, eine Medianalyse machen, besprechen, welche Medien machen Sinn und welche nicht. Wie kann man Patienten in der Selbstständigkeit unterstützen? Welche Leistungen braucht es zusammen mit den Patienten und Angehörigen? Da würden wir für uns schon auch eine Rolle sehen. Oder eben auch, dass man gemeinsam Schulungen macht. Zum Beispiel, wir haben bei der Spitex Stadt Luzern so ein interprofessionelles Schulungsformat, wo immer eine Pflegeexpertin, eine Ärztin oder ein Arzt mit je nach dem Spezialgebiet und eine Apothekerin oder eine Apothekerin zukommt. Und die tun wir einen ganzen Nachmittag zusammen eigentlich eine Schulung machen. Und so Sachen würde ich mir wünschen, dass es das mehr gibt.
Also so ein bisschen auch die interprofessionelle Zusammenarbeit, ja, dass die absolut. So auch gestärkt
genau.
Wird. Mega schön. Hey, merci viel mal, dass du gekommen bist und uns deine ganze Meinung und Perspektive zu diesem Thema uns teilhaben lassen.
Merci. Danke vielmals für die tolle Gelegenheit, das hat mich sehr gefreut.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.spitex-welten.ch. www.spitexbedennursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!